In Herzresonanz, ich schenke dir jetzt mein Geheimnis. Es ist dies. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Nest scheint leer zu sein. Ist der Zaunkönig ausgeflogen oder ausgezogen? Vor 3 Wochen schaute ich aus meinem Küchenfenster und das Weibchen schaute neugierig zurück. Seitdem herrscht Stille im Nest. Die Antwort auf meine Frage kommt unverhofft. Es ist Mai. Ich sitze im Garten und schreibe an diesem Buch. Plötzlich nehme ich aus dem Augenwinkel wahr, wie etwas auf mich zuflattert und auf meinem Hut landet. Ich halte meinen Kopf still. Da hat sich tatsächlich ein kleiner Vogel auf meinen Hut niedergelassen. Ich halte die Luft an und bleibe reglos. Dann fliegt der Kleine weiter. Ich sehe ihm nach, wie er über dem Küchenfenster unter dem Vordach verschwindet. Mein Herz wird warm. Der Zaunkönig wohnt immer noch hier und er hat offenbar keine Angst vor mir. Ich lächle und bin sehr berührt. Früher ging ich ganz normal im Wald spazieren, wie die meisten Menschen, und da hielt ich mich dabei mit Freunden. Oder ich drehte meine kleine Joggingrunde. Ich nahm die Ruhe, die Kühle, die gute Luft wahr, aber kaum etwas von der komplexen Schönheit um mich herum. Ich war mit mir beschäftigt. Ich spürte zwar, dass mir die Ruhe des Waldes gut tat, um mich vom anstrengenden Stadtleben zu erholen, aber Bäume, Pflanzen oder Tiere waren nur Kulisse, mehr nicht. Wahrscheinlich geht es vielen Menschen ähnlich. Man geht spazieren, treibt Sport, sammelt vielleicht Essbares. Man konsumiert den Wald.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, und heute geht es wieder mal mit einer ungewöhnlichen Folge los. Hier sind die Mutmacher Suse und
Hajo
Schumacher. Und wir tun etwas, das kann man für super peinlich halten, aber auch für super naheliegend, weil die liebe Suse hat ein Buch geschrieben. Und natürlich ist Selbstlob und Selbstwerbung immer ein bisschen creepy. Auf der anderen Seite interessiert ihr euch da draußen natürlich auch für das, was wir so tun. Und weil dieses Buch sehr besonders ist. Suse schreibt nämlich immer nur als Erste über irgendetwas, so wie du vor 20 Jahren das erste Buch über Stalking geschrieben hast, hast du jetzt das erste Buch über Waldcoaching geschrieben.
Ja.
Was ist das? Also coachst du den Wald?
Ja, genau. Nein, Waldcoaching, das ist ein Begriff, den ich, als ich anfing damit, mit meinen Klienten in den Wald zu gehen, um dort nach Lösungen zu suchen für die Probleme, die sie so mitgebracht haben, den ich damals, ich will nicht sagen erfunden habe, aber den ich benutze, um mich ein bisschen abzugrenzen von Waldbaden.
Mhm. Ganz kurz nochmal, Waldbaden ist eine japanische Geschichte,
Shinrin-yoku wird das, heißt das auf Japanisch.
Und das ist mehr so eine Erholungsgeschichte.
Genau,
ne?
Also das, da geht es sehr darum, auch wieder in die Sinne zu kommen. Das ist sogar auch ein Teil von meinem Buch, aber eben nicht alles. Also es ist im Prinzip so eine Stressprävention
also Burnout.
Und genau, man kann sich das ja auch ganz gut vorstellen. In Japan als eine Kultur, in der Arbeit sehr groß geschrieben wird und sehr wichtig ist auch im kollektiven Bewusstsein, spielt natürlich auch dann wiederum das Gegenteil, nämlich die Erholung, eine große Rolle. Und man hat vor, ich weiß gar nicht, wann das anfing, es gibt richtig die Waldmedizin, die auch als solches erforscht wird, auch durch Studien untersucht wird in Japan. Und das ist natürlich irgendwann dann zu uns rübergeschwappt. Für mich ist Waldcoaching aber eben durchaus mehr als nur Entspannung. Für mich ist Waldcoaching auch verschiedene Übungen, die ich aus verschiedenen Psychodrama, systemisches Coaching, positive Psychologie gelernt habe. Die habe ich übersetzt für den Wald. Oder um ihn draußen zu nutzen.
Was für Menschen kommen da jetzt? Also ich bin jetzt der klassische Burnout-Journalist oder ich habe eine Midlife-Crisis oder ich habe eine Trennung oder ich habe eine schwere Krankheit.
Ja, oft auch Leute, die gerade vor einer Entscheidung stehen. Also soll ich den Beruf noch weiter ausüben, den ich jetzt seit 20 Jahren mache und der mich langweilt?
Should I stay or should I go? Die alte Frage.
Genau. Oder wie könnte das aussehen? Ich meine, da bin ich ja manchmal auch für einige sogar ein Vorbild, weil ich ja mit 45 nochmal an die Universität gegangen bin und Psychologie studiert habe. Und manchmal ist es aber auch so Sachen, soll ich mich trennen? Also eigentlich immer, wenn Leute irgendwo in einer Krise stecken und aus eigenem Antrieb nicht mehr weiter wissen, dann rufen die mich an und sagen, können wir mal in den Wald gehen oder kannst du mich coachen?
Also du bist nicht die klassische Therapeutin, die jetzt in jahrelangen Wochensitzungen rausfindet, dass Mutti an allem schuld ist.
Na, das ist ja auch der Vorteil beim Coaching. Die Leute müssen mich ja bezahlen. Also es gibt keine Krankenkasse, die das übernimmt. Oder die wenigsten, ich weiß gar nicht. Manchmal tun sie das bei, ich habe ja auch eine Zusatzausbildung als Heilpraktikerin in Psychotherapie. Da gibt es manche Krankenkassen, die das dann übernehmen. Aber eigentlich ist es so, dass die Leute, ich muss bezahlen, aber das setzt natürlich die Wirksamkeit auch hoch. Ja,
klar.
Also weil die Motivation, wirklich etwas zu ändern oder dann vielleicht auch mit dem Neugefundenen weiterzumachen, ist natürlich wesentlich höher, als wenn ich weiß, die Krankenkasse zahlt das und ich gehe zur Psychoanalyse und habe da 400 Stunden oder sowas.
Ne? Was mich ja sehr beeindruckt hat, war der Moment, das war kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts, also des Überfalls von Putin, da hast du dein Büro, unser Büro, was dir zum Teil als so Praxis diente, hast du aufgegeben und hast gesagt, brauche ich nicht mehr, ich gehe mit meinen Klienten raus.
Ja, das habe ich ja vorher auch schon gemacht.
Ja, aber da aber hast du es ganz konsequent, das war eine Entscheidung. Ich habe keine Praxis mehr.
Nee, genau.
Und das finde ich insofern mutig, weil ich mir vorstellen könnte, dass manche Menschen auch erstmal so, naja, so ein bisschen Sicherheit, vier Wände, Dach, Komfort, kein Regen, keine Mücken.
Ja, ja, also ich, das ist ja jetzt nicht, ich mache ja jetzt nicht nur Waldcoaching, sondern tatsächlich gibt es manche Sachen, da brauche ich manchmal einen Flipchart, um Sachen gegeneinander so aufzuschreiben oder zu erklären oder so. Und dann miete ich mich bei einer Kollegin ein. Also, aber ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich festgestellt habe, wenn ich was ich dreimal in der Woche nur in der Praxis bin und die vier Tage frei steht oder leer steht, dann ist das eigentlich nicht gut genutzter Raum. Ja.
Lass uns mal ein Beispiel. Ich komme zu dir und sage, Frau Schumacher, ich bin überfordert. Es wird mir alles zu viel. Ich weiß nicht ein noch aus. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Die Kinder spielen verrückt, die beziehen so. Und jetzt treffen wir uns im Wald.
Genau.
Was machst du mit mir?
Jetzt gehe ich mal von dir aus und du würdest jetzt davon ausgehen, dass ich erstmal dir ein paar Fragen stelle, um überhaupt erstmal zu erfassen, worum geht's dir jetzt eigentlich genau. Ja, also weil oft erlebe ich, dass Menschen sehr mit diffusen Ideen oder Gedanken kommen und gar nicht so genau formulieren können, was es jetzt eigentlich genau ist, weswegen sie kommen. Sie merken nur, da ist irgendwas, läuft da schief.
So, und das machst das du jetzt heißt, bei einem Spaziergang?
Ja, genau. Das nennt sich Walk and Talk. Das ist auch tatsächlich während der Pandemie, so haben das relativ viele Kollegen auch von mir entdeckt. Das macht einfach auch sehr viel Sinn, weil durch die Bewegung auch der Geist bewegt wird. Ja, das Denken bewegt sich auch.
Ja gut, und der ganze Kreislauf.
Und der Kreislauf sowieso und so. Ja. Also es ist dann auch gesund und dann bist du ja noch in dieser schönen Waldatmosphäre, die einerseits dein Immunsystem stärkt, wenn du länger im Wald bist, durch die Terpene, also durch die Botenstoffe, auch nicht durch alle, aber durch viele. Und gleichzeitig bist du in einem Raum, der sehr vertraut ist, weil diese natürlichen Geräusche eben auch einen Effekt haben auf die Entspannung. Und ja, also Vogelgezwitscher ist nachweislich etwas, was Menschen entspannt. Auch Grün entspannt auch, die Farbe Grün. Ich erkläre mir das immer so, dass wir ja über Jahrmillionen als Menschen in der Natur, mit der Natur gelebt haben. Also eigentlich unser evolutionäres Erbe nach wie vor sich da auch durchbricht, ja, oder da durchbricht.
Ist das psychologisch erwiesen, dass irgendwo in meinem Gedächtnis, in meinem DNA-Gedächtnis so dieses Dasein als Waldwesen noch irgendwie verankert ist?
Nein, also soweit ich weiß, gibt es da jetzt keine Studie. Ich wüsste auch jetzt gar nicht, wie die aufgebaut sein sollte, um das irgendwie nachzuweisen.
Naja, aber du sagst ja zum Beispiel immer, dass das Grün für Menschen die meisten Schattierungen hat.
Ja, also bei Grün ist es ganz spannend, weil Grün tatsächlich durch, also die ersten Pflanzen, die anfingen mit Photosynthese, dann auch eben diese grünen Blätter entwickelt haben, was wiederum für unsere Vorfahren, die ja noch nicht Menschen waren, sondern
auf den Bäumen lebten,
genau, ein Hinweisreiz war, dass das Nahrung ist.
Sein könnte.
Mhm. Es ist tatsächlich so, dass das Grün die Farbe ist, die das menschliche Auge am besten zerlegen kann, also wo wir am besten unterscheiden können unter ganz vielen verschiedenen Grüntönen. Und das andere, was sich evolutionäre Psychologen eben auch immer sagen, ist, das liegt auch mit daran, dass natürlich, wenn ich Grün und Töne unterscheiden kann, möglicherweise den berühmten Säbelzahntiger auch besser sehen kann, weil das Grün sich plötzlich anders oder es dunkler wird.
Und es wackelt und es knurrt.
Genau.
Also du hast mir jetzt im Wald, wir haben uns jetzt erstmal gemeinsam
Ich bin jetzt überfordert
und ich sage, ich möchte also, die Kontrolle über mein Leben zurück.
Was tatsächlich ganz häufig der Fall ist, ist, dass Menschen so die Verbindung zu sich selber verloren haben. Mhm. Ja, also diese innere Verbindung. Ganz viele Menschen, weil das in unserer Kultur halt auch so angelegt ist oder lange als etwas sehr Gutes erzählt worden ist, benutzen ihren Kopf oder halten das, was sie denken, für sich. Also, dass sie das sind, ihre Gedanken, das bin ich. Ja?
Ich denke, also bin ich.
Herr Descartes hat das schon gesagt. Und das, was dabei dann verloren geht, ist, wenn ich zu sehr in meinem Gedanken bin, ist die Verbindung zu meinem Körper, also letztendlich zu meiner Sinnlichkeit und auch zu meinem Herzen, also auch zu meinen Gefühlen. Es gibt ja auch leider Gottes, es wird jetzt gerade mehr, aber es gibt ja auch lange Zeit, wurden Gefühle so weggedrängt. Ne? Diese schlechte Gefühle will man nicht haben. Und dann hält man sich lieber im Kopf auf oder in den Gedanken auf. Und darum geht es meistens zuerst, nämlich um dieses Erdende wieder, also in den Körper kommen, in die Sinne kommen. Und dafür ist der Wald natürlich ganz sinnvoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mit dir erstmal so ganz einfache erdende Übungen machen.
Ganz kurz nur, ich spiele hier nicht den Unwissenden, sondern ich war tatsächlich noch nie mit meiner Frau auf einem Waldcoaching im Wald.
Stimmt.
Und ich finde das auch ehrlich gesagt ganz gut. Das ist nicht als Ignoranz gemeint, sondern ich habe manchmal auch das Gefühl, so wir lassen uns so ein bisschen unseren Raum. Also du hast so deins und ich habe so meins. Wir hören uns das alles so ganz interessiert an, aber man muss nicht immer. Also ich bin mir sicher, dass du mir helfen würdest, wenn ich dich bitten würde. Aber ich finde es auch ganz gut, dass wir uns nicht so komplett mit allem behelligen. Also
ja,
insofern
wobei
ist meine
ich denke, das könnte dir auch ganz gut helfen.
Ja, das denken Frauen immer. Aber deswegen sind die Fragen, die ich hier stelle, ernste Fragen und nicht gestellte Fragen.
Ja, genau.
Eins weiß ich zum Beispiel, und das ist auch kein großes Geheimnis, dass du deinen KlientInnen gerne die Augen verbindest.
Ja.
Warum? Klingt so ein bisschen nach Huch.
Also die Augen oder der Sehsinn ist sehr eng verknüpft mit dem Gehirn. Das kannst du auch bei Embryos, also menschlichen Embryos schon sehen. Und das heißt, wir sind halt Sehwesen, wenn du so willst. Also 80% unserer Informationen bekommen wir übers Sehen. Und dadurch, dass das eben auch sehr eng mit dem Gehirn verknüpft ist, gibt es dann eben auch eine entsprechende Reaktion des Gehirns. Das heißt, wenn du die Augen wegnimmst, also den Sehsinn wegnimmst, dann passiert im ersten Moment Folgendes, dass wenn ich mit meinen Klienten das dann mache, dass die, wenn sie dann eine Baumrinde zum Beispiel befühlen sollen oder ich ihnen einen Tannenzapfen in die Hand lege oder so, dass da als allererstes der Ausspruch kommt, ah, das ist ein Tannenzapfen, mhm. ja, weil das Gehirn und mhm. sofort verschaltet mhm. ist, aha, weil wir lernen als Kinder über Erfahrungswissen. Mhm. Das heißt, Kinder fühlen, stecken sich was in den Mund, riechen an Dingen und so, so lernen Menschen.
Klar.
Und das heißt, im späteren Leben, eben wir brauchen das auch, weil sonst würden wir völlig hier in den Reizen überflutet mhm. werden, lernen wir, aha, ein Tannenzapfen, von dem geht keine Gefahr aus, mhm. also können wir wieder unseren Adrenalinspiegel wieder runterdämmen. Ja, das heißt,
aber nochmal, so, du machst auf, meinen Sehsinn weg.
Und ich mach den weg, um dir dann zu sagen, wenn du diesen Tannenzapfen mhm. in der Hand hast und sofort sagst, ja, ist klar, ist ein Tannenzapfen, dann zu sagen, so, und jetzt geh mal noch mal mehr in deinen Tastsinn mhm. und guck mal, was du noch wahrnimmst. Mhm. Also was ist dann noch, außer mhm. diesem Gedanken, dass es jetzt ein Tannenzapfen ist. Aber wie fühlt er sich an?
Das also du hast dann diese,
das heißt,
Schuppen,
genau,
diese schuppige
ja,
Struktur.
Oder vielleicht auch so Lücken dazwischen.
Ja, ja,
oder so.
Okay, okay.
Das heißt, du tauchst mehr und mehr in deine mhm. verbliebenen vier Sinne ein. Mhm. Und das führt dazu, dass du am Ende des Tages, also am Ende dieser Übung, mehr in deinem Körper wieder bist mhm. und auch mehr ins Vertrauen kommst, weil du musst mhm. mir ja vertrauen, dass ich dich nicht gegen den nächsten mhm. Baum mhm. fahre. Und das, was Menschen dann sehr häufig berichten, ist tatsächlich, dass sie sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so gut fühlen kann oder mhm. dass meine Nase so gut funktioniert und dass ich so viele Gerüche wahrnehme.
Das klappt aber nur, wenn man diesen total dominanten Sehsinn, der ja über allen anderen Sinnen irgendwie so liegt.
Dann klappt es besser.
Also wenn man den wegnimmt.
Ja, genau. Und dann kommen wir, mhm. also wenn ich das Gefühl habe, du bist so ein bisschen in dir angekommen, mhm. dann geht es darum, ein Ziel zu definieren. Also was mhm. wäre jetzt in deiner Situation, das kannst du ja jetzt mhm. selber mal eben gerade überlegen, was wäre jetzt in deiner Situation ein gutes Ziel für diese eine Session? Weil möglicherweise können wir heute nicht alles lösen,
ja,
aber
also
einen Teil.
Wir hatten als Problem definiert irgendwie Kontrollverlust. Das Leben scheint mir zu entgleiten. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass alles ist so Fließsand und, mhm. und ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was ich will. Ich bin so überwältigt. Mhm. So, was ist dann das Ziel? Das Ziel ist, naja, Kontrolle zurückgewinnen.
Ja, das ist jetzt
im
das
Sinne von vielleicht weniger, vielleicht überschaubarer.
Ja, oder
vielleicht
einen ersten Eindruck zu bekommen, wie du dir da besser weiterhelfen kannst mhm. oder so, ne? Das, weil Kontrollverlust, da kann ja ganz viel auch noch dranhängen. Aber im ersten Moment geht es jetzt erstmal wieder darum, was heißt denn das überhaupt für dich, Kontrollverlust? Mhm. Und da gehe ich sehr häufig mit den Bildern, die mir meine Klientinnen mhm. geben. Ne? Also wenn jetzt jemand sagen würde, was weiß ich, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, mhm. dann geht es nicht darum, das jetzt rational so sehr zu umschreiben mhm. oder so, sondern geht es mehr darum, was macht denn das für ein Gefühl mhm. in mir? Oder manchmal kriege ich auch Bilder angeboten, mhm. also dass jemand sagt, ich sehe da diesen Schmetterling, mhm. So Kohlweißling mhm. und Zitronenfalter und sowas gibt's im Wald im Frühjahr sehr viel. So, ich sehe da diesen Zitronenfalter und der so wild wie der da flattert, mhm. So fühle ich mich auch gerade. Mhm. Mhm. Und dann kann ich da wieder, das ist eine Metapher, die für meine Klientin dann steht, für ein Gefühl, das sie hat, also mhm. was sie nicht mhm. so mhm. ganz greifen kann. Und dann gehe ich vielleicht mit dieser Metapher mit. Also mhm. oder in dem Fall mit dir und guck und sag, so werd doch mal zum Zitronenfalter, mhm. guck doch mal was macht das mit dir, ne? Und was braucht mhm. dieser Zitronenfalter meinetwegen, um zur Ruhe zu kommen oder zum sich…
Sicherheit, der
genau.
braucht ein sicheres Plätzchen, ein windgeschütztes Plätzchen.
Zum Beispiel,
so.
Ja. Genau.
Und das übertrage ich dann auf mein Leben und sage, ich brauche häufiger am Tag oder in der Woche einen Ruheraum.
Das wäre zum Beispiel jetzt eine Sache, dann würden wir das dem nachgehen und mhm. nachspüren und dann hättest du vielleicht einen Kraftort, also einen ruhigen Ort mhm. für dich gefunden. Und dann wäre meine nächste Frage, was könnte jetzt der erste Schritt in deinem Alltag sein, um so einen Moment oder einen mhm. Ort der Ruhe zu finden.
So, und jetzt nochmal Therapieraum Wald. Der mhm. Wald ist da ja eben nicht nur Kulisse, sondern irgendwie auch so Lehrmeister. Also auf der einen Seite hat er diese ganzen Symbole.
Ja.
Du hast den abgestorbenen Baum, du hast den jungen Trieb, du hast, keine Ahnung was, das kleine Tier, das große Tier.
Ja.
Du hast auch, was ich ja extrem, das, dadurch bin ich, also ich bin da erst durch dich so richtig drauf gekommen, wie systemisch das ist.
Ja.
Also das Klassische ist ja so ein abgestorbener Baum, der vor sich hingammelt. Der sieht ja irgendwie, naja, so nach Müll aus eigentlich. Da leben mehr Lebewesen drin als in einem lebenden Baum.
Mhm. Ja.
Also dieser Baum hat einen totalen,
ist ein Hotel,
hat totalen Sinn.
Mhm.
Das sehe ich, wenn ich davon nicht so viel weiß, irgendwie gar nicht so richtig.
Mhm.
Ich kann aber natürlich diesen ganzen Kreislauf von Werden und Vergehen und so weiter dann in einem ganz anderen Kontext sehen.
Ja.
Also insofern bietet der Wald dir wahnsinnig viel Anschauungsmaterial, was du in einer Praxis nie hättest.
Mhm. Genau. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind ja auch Lebewesen.
Mhm.
Und wir sind ja eigentlich ein Teilchen dieser Natur.
Mhm.
Und wir haben irgendwann diesen, leider diesen Weg beschritten, dass wir uns irgendwie für die Krone der Schöpfung halten und uns getrennt von der Natur, was uns nicht gut tut im Übrigen. Ja. Und dieses Wiederentdecken von Natur, von Ökosystem, von, für mich ist der Wald zum Beispiel ein energetischer Raum mit ganz verschiedenen Energien, die da sind, ja. Und ein Resonanzraum. Hartmut Rosa, der große Sozialforscher, nennt das Resonanzraum, und da kann ich total gut mitgehen.
Mhm.
Und das ist eben nichts Rationales, weil das Rationale oder die Gedanken uns eigentlich eher trennen, weil da ist eben die Natur ist da und wir
sind
Menschen.
Guter Punkt, da will ich rein.
Ja.
Jetzt hast du gerade hier in Berlin natürlich unglaublich viele Stadt- und Kopfmenschen.
Ja.
Ja, hier im politischen Betrieb, das sind alles Juristen oder BWLer oder so. Die sind nur mit Zahlen und Paragraphen und die sind nur im Kopf unterwegs.
Mhm.
Wenn die jetzt auf einmal in Wald kommen und du erzählst ihnen hier, guck dir mal den Zitronenfalter an, die sagen, hey, was soll denn der ESO-Scheiß? Ich brauche jetzt hier doch erstmal hier eine handfeste Studie oder ein Medikament, dessen Wirksamkeit.
Ja, ich mache da schon Unterschiede. Ne? Also ich kriege ja schon mit, ob jemand da wirklich mitgehen kann, weil es ist so eine Übung aus dem Psychodrama tatsächlich, also zum Zitronenfalter zu werden, oder ob der vielleicht irgendwas anderes braucht. Das hängt echt auch immer von der Zielvorstellung ab. Aber was ich versuche ist, und das würde ich jetzt so als Überschrift über all meinen Coachings, und das ist auch manchmal durchaus Therapie, sagen, ist, ich versuche Menschen wieder in eine Verbindung zu bringen.
Mhm.
Eine Verbindung mit sich selber, also raus aus dem Kopf, weil wir bestehen ja aus mehr als nur aus dem Kopf und Gedanken und Rationalität. Wir haben ja auch ein Herz, und das ist ja das, was die Verbindung schafft.
Mhm. Jetzt erzähl doch mal ein paar Erfolgsgeschichten. Erzähl doch mal ein paar Geschichten, so was passiert dir? Was sind jetzt so diese Wow-Momente, wo man sich denkt, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Also, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich freue mich immer, weil ich tatsächlich ab und an dann hinterher von meinen Klienten irgendwann nochmal eine Mail kriege, so von wegen, ach, was ich übrigens noch sagen wollte, das hat mir total geholfen, und ich bin heute da und dort und ich habe das und das erlebt. So, ich erinnere mich an viele, viele solcher Beispiele, aber ich erfahre sie nicht immer sofort, weil Leute dann, wenn sie eine Lösung für sich gefunden haben, ja auch aufhören mit dem Coaching. Das kostet ja Geld. Aber das, was ich feststellen kann, ist, dass so nach einer Weile dann doch immer wieder die Lösungen dann kommen.
Mhm.
Und wenn Menschen sich darauf einlassen und sagen, jawohl, ich gehe jetzt diesen Weg, auch wenn ich nicht weiß, ob er der Richtige jetzt am Ende ist, ich kriege ganz, ganz häufig die Rückmeldung, hey, das hat mir total geholfen und mir geht es jetzt viel, viel besser als vorher.
Mhm.
Inklusive einer Frau, die eine Angststörung hatte und sich überhaupt nichts mehr zugetraut hat und inzwischen nachts Fahrrad fährt und in der U-Bahn fährt und lauter solche Dinge macht, die sie sich vor 3 Jahren noch nicht zugetraut hätte.
Du hast ja in deinem Buch so eine Art 12-Stufen-Modell, also so 12 verschiedene Aspekte
ja.
die wichtig sind. Bauen die aufeinander auf oder funktionieren die jeder für sich? Oder?
Also die funktionieren für sich, das sind ja auch nur so Anregungen. Das liegt daran, dass der Kailash Verlag, als die mich gefragt haben, ob ich dieses Buch schreiben möchte, gerne natürlich aus meiner Praxis Übungen und so weiter auch haben wollten. Mhm. Und ich habe dann versucht, viele Sachen kann man ganz gut alleine machen. Mhm. Manche Sachen, da habe ich auch mal dazu geschrieben, da würde ich lieber eine Freundin noch mitnehmen, weil das dann zu zweit nochmal ein bisschen tiefer ist oder umfangreicher. Das sind in dem Sinne keine Stufen, so von wegen mach A, mach B, mach C, okay, mach D, sondern es sind mehr so Anregungen. Was ich aber immer empfehlen würde, tatsächlich bei jedem Waldaufenthalt, ist dieses erstmal in die Sinne kommen, also erstmal ankommen, um dann sich vielleicht etwas, weil man gerade eine Fragestellung hat oder so, herauszunehmen. Ich habe zum Beispiel ja auch, ich habe das auch ein bisschen nach den 12 Monaten gegliedert und im Winter oder nach den Jahreszeiten und im Winter, da geht es dann eben auch um, wie war das Jahr, was waren meine Highlights, was war vielleicht, ist nicht so gut gelaufen und wo soll jetzt irgendwie das nächste Jahr hingehen.
Also so auch ein kleines so eine Kreislaufbetrachtung des Lebens.
Ja.
Du hast mir mal erzählt, das ist ja schön, wenn ich da ein bisschen dichter dran bin, dass es Klientinnen gibt, die bittest du dann zum Beispiel, also wenn es das Wetter zulässt, einfach mal Schuhe und Socken auszuziehen oder Schuhe und Strümpfe.
Ja.
Und du hast mir mal erzählt, du nennst natürlich keinen Namen, weil du auch der ärztlichen Schweigepflicht unterliegst und so weiter, aber du erzählst mir manchmal, Menschen haben Probleme, sich mit der nackten Fußsohle auf den Waldboden zu stellen, weil sie, keine Ahnung, Angst haben, Tiere, Schmutz, irgendwas könnte Matsch, wehtun, ja. Matsch, was auch immer. Das ist Entfremdung, oder?
Das ist Entfremdung, ja, tatsächlich. Weil wenn sich jemand dann darauf einlässt, und da geht es ja wirklich um diese Erdung wieder im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit den nackten Füßen auf der Erde lang zu laufen, dann ganz, ganz spannende Dinge entstehen, weil da ist dann vielleicht am Anfang so ein bisschen, sind so Berührungsängste, aber je mehr ich wieder so Kontakt kriege, und es gibt ja Menschen, die tatsächlich darauf komplett inzwischen stehen und auch immer wieder barfuß, also es gibt ja Barfußläufer auch.
Inzwischen. Ja, ja, keine und Frage. Aber kriegst du jetzt jeden oder jede deiner Klientinnen dazu, ihre Schuhe auszuziehen?
Nein, ich mache das nicht mit jedem.
Nein, oder aber jeden. Sind manche auch so verängstigt, dass sie das gar nicht fertig bringen?
Das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber ich sage es auch nicht zu jedem. Also ich mache das nicht mit jedem. Das ist auch immer eine Frage natürlich der Jahreszeit. Also wenn ich mit jemandem im Frühjahr, wenn es noch so ein bisschen kühler ist, in den Wald gehe, dem würde ich jetzt nicht sagen, zieh deine Schuhe aus. Das mache ich erst, wenn es ein bisschen wärmer ist und es auch wirklich angenehm ist. Und dann einfach, das kann man übrigens auch mal eine Weile mit verbundenen Augen machen und dann um noch mehr wieder so in seine Fußsohlen zu kommen oder in die Füße. Und einfach zu spüren, was nehme ich jetzt wahr vom Untergrund, ne, von der.
Ich kenne das tatsächlich auch vom Kickboxen, dieses einen Stand finden, einen stabilen Stand finden. Und der stabile Stand ist ja auch nicht so, dass die Füße parallel so nebeneinander stehen, sondern idealerweise so leicht versetzt. Ne? Einer ein bisschen vor, einer ein bisschen zurück, einer so ein bisschen angeschrägt oder so. Und da denkt man immer, am Anfang, was ein esoterischer Quatsch. Und dann denkt man mal drüber nach und stimmt, ja. Und dieses, wie stehe ich im Leben, wie nehme ich mich selbst wahr, ne? Stehe ich dann so ganz weit vorne immer so in dieser Startposition, so auf den Zehenspitzen oder so fast so in die Hacken reingelehnt, so, oh, so ein bisschen, wenn der Hintern auch so runterfällt, also wo die Körperspannung dann wegfällt. Also im Wald, in der Natur sieht man einfach auch ganz viele Verhaltensweisen aus dem richtigen Leben.
Ja, ich würde nicht sagen, ja, oder, Verhaltensweisen, oder also sagen wir mal andersrum.
Haltung.
Eine bestimmte Stimmung oder ein bestimmter Gedanke an etwas drückt sich halt auch in unserer Körperhaltung aus. Ne? Und das kann man sogar, also es geht in beide Richtungen. Wenn ich jetzt zu dir sage, stell dir mal eine ganz traurige Situation in deinem Leben vor, dann kann es sein, dass du so die dann, wenn du daran denkst, plötzlich kleiner wirst und die Schultern nach vorne und die hängen, dein Kopf hängt vielleicht oder sowas. Ja, und es geht eben auch andersrum, dass die Körperhaltung etwas vermittelt über eine Stimmung. Und das ist etwas, was ich tatsächlich beim Coaching mit schaue. Also ich höre nicht nur auf das, was da gesagt wird und höre hin, ob es eine Metapher gibt für den eigentlichen Zustand gerade, sondern ich schaue auch immer, wie ist die Körperhaltung von jemandem und was nehme ich gerade über die Körperhaltung wahr. Und das mache ich tatsächlich auch oft mit, dass ich frage, wie fühlst du dich denn jetzt gerade, wenn du so darüber sprichst? Und dann sagt jemand vielleicht, ja, ich merke oder mir tut das gerade ganz doll weh oder so. Und während er oder sie das sagt, gehe ich mit in die Körperhaltung rein. Oder wir embodyen, also verkörpern es nochmal bewusster. Und das ist auch eine Möglichkeit, einen Zielzustand im Coaching tatsächlich zu finden. Zu sagen, wie wäre es denn, wenn du das überwunden hast oder wenn es da eine Lösung gibt oder so. Wie bist du dann? Und dann kriege ich ganz häufig so aufgerichtete Menschen, die wieder lachen können oder die gerade stehen können. Und dann kann ich fragen, wie kommst du denn von der einen Haltung in die andere? Ja? So, und so kommt man so langsam oder tasten wir uns so langsam vor zu, was ist denn eigentlich richtig für dich? Weil es geht mir nicht so sehr um den Problemraum, den gibt es schon genug und gerade Deutschland ist so ein unglaublich tolles Land, um Probleme zu wälzen.
Ja, das können wir wirklich, immer, ne? Probleme können wir also beschreiben.
Sondern es geht immer um den Lösungsraum, ne? Also was braucht es, um eine gute Lösung für sich zu finden?
So, und jetzt erzähl doch mal deine Lieblingsgeschichte aus dem Wald. So irgendeine Geschichte, wo man sich denkt, wow, da war ich selber von den Socken, wie gut meine Methode funktioniert oder?
Oh, also es sind so viele schöne Geschichten. Wir hatten ja vorhin dieses Thema Resonanz. Und das ist ja eigentlich auch, eigentlich bin ich ja auf einer Mission. Also wenn ich Menschen helfen kann, wunderbar, aber ich bin eigentlich auch auf der Mission, Menschen wieder eben in die Verbindung, in ihre eigene Verbindung zu bringen, aber auch in die Verbindung wieder zur Natur. Und manchmal gibt es so interessante Tierbegegnungen zum Beispiel, wo plötzlich ein Tier etwas mitteilt oder zu einer Lösung beiträgt.
Und das kannst du ja als Coach nun überhaupt nicht beeinflussen. Ne?
Das kann ich überhaupt
also
gar nicht.
Nee, oder genau. Gehen.
Genau, ich erzähle mal eine Geschichte aus meinem eigenen Leben, was ganz spannend war. Ich bin ja Psychodramatherapeutin.
Ganz kurz einmal erklären, Psychodrama heißt, du bringst ein psychisches Problem oder eine psychische Konstellation, bringst du quasi auf die Bühne.
Genau, und lasse meinen Klienten oder meine Klientin das vielleicht nochmal durchleben, um dann im Erwachsenen, meistens sind das tatsächlich Sachen aus der Kindheit, um dann als Erwachsener eine sinnvolle Lösung für sich zu finden. Also das leite ich halt alles an und leite da durch. Und als ich meine Ausbildung machte, hatten wir, du schlüpfst immer in verschiedene Rollen rein, weil Menschen lernen, genauso wie ich empathisch mitfühle, indem ich in die gleiche Körperhaltung wie mein Klient meinetwegen gehe in bestimmten Momenten beim Coaching. Menschen, wenn sie in eine bestimmte Rolle gehen, können sie sich mit der Rolle so identifizieren, dass da manchmal auch Erkenntnisse kommen. Also sprich, wenn ich jetzt, du hast einen Chef, der ist cholerisch und ich bringe dich jetzt auch, also ich sage jetzt nicht nur, red mal mit deinem Chef aus deiner Rolle heraus, sondern ich sage so, und jetzt werd mal zum Chef und argumentiere mal aus seiner Rolle. Ja, das, was dabei passiert ist, dass es einen Perspektivwechsel gibt, dass du eine andere Rolle auch verstehst vielleicht oder besser verstehst oder vielleicht danach besser argumentieren kannst oder dich besser verhalten kannst. So. Und dementsprechend macht man natürlich in der Ausbildung zum Psychodramatherapeut verschiedene Rollen durch. Also spielt die einfach auch.
Du selbst.
Ich selber, ja genau. Eine meiner Lieblingsrollen war ein Wildschwein.
Ich kenne die Geschichte, aber erzähl sie bitte.
Ja, weil das Wildschwein ist super unangepasst. Ja, also das macht nur das, was es, also ganz hedonistisch, wozu es gerade Lust hat. Ja? Also wenn es sich im Schlamm wälzen will, dann tut es das. Und wenn es irgendwie fressen will.
Und es nimmt keine Rücksicht auf seine Borsten, ob die jetzt dreckig werden oder nicht oder was die anderen denken oder so.
Genau. Ja, okay. Und wir sollten am Ende unserer Abschlussprüfung sollten wir eine Geschichte entwickeln aus allen Rollen, die wir jemals gespielt haben. Und ich hatte ja schon so eine Idee, dass ich vielleicht oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher im Wald arbeiten möchte, dass ich im Wald coachen möchte. Und habe dann eine Geschichte entwickelt, wo quasi mein menschliches Ich irgendwann auf die Idee kommt, weil es findet nicht das oder sie findet nicht das in der Stadt, was sie sucht, in den Wald zu gehen. Und das hatten wir dann in der Abschlussprüfung, das hat eine andere Kollegin von mir inszeniert. Und das endete, die hat quasi das Ende, das ich offen gelassen hatte in meiner Geschichte, inszeniert für mich. Das heißt, mein Ich trifft im Wald auf meine Wildschweinfamilie. Das war das Ende der Geschichte. Und dann bin ich am nächsten Tag in den Wald gegangen, weil ich meine drei Tage lang Prüfungen, also wir waren alle echt ziemlich auf und ich dachte, ich brauche jetzt dringend Natur und Ruhe und Wald und ich weiß nicht. Und gehe in den Wald und gehe so querfeldein, wie ich das gerne mal tue, also verlasse die Wege und höre plötzlich etwas im Unterholz und bleib stehen.
Lass mich raten. Ja.
Und da stand eine Wildsau, sag ich jetzt mal, eine Bache vor mir mit ihren Ferkeln, so 20 Meter entfernt.
Frischlingen.
Und dann stand ich da und habe so innerlich gedacht, ich hatte in dem Moment überhaupt keine Angst, ich musste im Gegenteil grinsen, stand da so und dachte nur so, ey, mach dir keine Sorgen, ich tue dir überhaupt nichts, ich finde das toll, dich hier zu treffen. Und habe das so versucht, von meinem Herzen auszustrahlen, deswegen auch dieses Kapitel Herzresonanz, aus dem ich am Anfang vorgelesen habe. Und dann hat die mich angeguckt, hat sich umgedreht und ist mit ihren Frischlingen dann von dann geeilt. Und der große Psychoanalytiker C.G. Jung, der hat das damals Synchronizität genannt. Also etwas, was uns vielleicht gedanklich oder auffällt und was uns im Außen begegnet, was aber nicht unmittelbar zusammenhängt.
Aber wir bringen es zusammen.
Aber wir bringen es zusammen. Und für mich war das in dem Moment, das ist so eine Art von Tierbegegnung, die für mich in dem Moment sehr, sehr symbolisch war und mich nochmal bestärkt, noch mehr bestärkt hat in dieser Natur, in dieses Naturcoaching oder Waldcoaching auch hineinzugehen.
Zwei Fragen habe ich noch. Die erste, wenn du alles das, was du dir da, also du hast es ja, gut, klingt jetzt ein bisschen groß, aber du hast es erfunden, dieses Waldcoaching. Wenn du das jetzt alles im Buch schreibst, dann gibst du ja quasi deine Geheimnisse preis. Dann muss ich ja gar nicht mehr zu dir als Therapeutin kommen. Kann ich das auch alleine machen? Brauche ich dich? Möchtest du teilen? Willst du keine Klienten haben? Also Coca-Cola würde seine Formel jetzt auch nicht in ein Buch schreiben.
Es gibt etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und das ist, wenn ich so in den Zustand der Welt gucke, dann denke ich immer, oh Mann, dieses wir, ich, mi, ja, das bringt uns nicht weiter. Das, was uns weiterbringt und das habe ich ja auch wieder auf unserer Workation gemerkt, ist das Wir und das Teilen. Und das, was ich wirklich mit dem Buch anregen möchte, ist eigentlich ein neues Verständnis von Natur, eben auch zu verstehen, wir leben auf diesem Planeten nicht alleine, wir leben mit Pflanzen und mit Tieren und wir brauchen einen wertschätzenden Blick wieder und ein Wir-Gefühl im Sinne von Tiere sind mehr als nur.
Das heißt, also es geht jetzt nicht nur um ein, ich sag mal, seelisches Therapiebuch, sondern es ist auch so ein bisschen so zurück zur Natur. Ich weiß nur, im Buch sind eine ganze Reihe von Tipps und Übungen und so Anregungen drin.
Ja, um die Selbstwirksamkeit von Menschen wieder mehr zu bringen. Also im Grunde geht es mir auch darum, dass Menschen verstehen oder Leserinnen verstehen, dass sie ihr Leben selbst gestalten können, dass dieser Muskel da oben, den wir Hirn nennen, ein Muskel ist, den man ganz unterschiedlich beeinflussen kann, dass man rauskommen kann aus diesem Opfersein und dass es mehr gibt als das Gehirn da oben, nämlich auch das Herz und den Körper und dass wir über den und vor allen Dingen auch über das Herz, das jetzt nicht nur eine Pumpe ist, die Blut durch unseren Körper fegt, sondern auch ein Verbindungsorgan ist. Und eigentlich geht es mir darum, dass Menschen wieder in diese Verbindung kommen. Und da ich weiß, dass das über diese Übungen, die ich im Buch habe, funktionieren kann, ist eigentlich so meine stille Hoffnung, das Buch zu nehmen und selber Sachen auszuprobieren. Mhm. Und klar, wenn man nicht weiterkommt, manchmal ist es auch gut, noch eine zweite Person von außen dabei zu haben, mhm. die Fragen stellt. Mhm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir helfen manchmal Fragen enorm weiter. Oder wenn jemand sagt, das verstehe ich jetzt gar nicht, wie du das siehst oder mhm. was so, dann hilft mir das enorm weiter. Also ich glaube nicht, dass ich mich jetzt damit arbeitslos mache.
Hm. Na, ich finde es einfach ein wahnsinnig praktisches Buch, weil ich kriege auf der einen Seite die psychologischen Grundlagen. Du bist eine studierte, ordentliche, von der Humboldt-Universität gemasterte mhm. Psychologin. Also du kennst auch diesen ganzen evidenzbasierten Kram mit den Zahlen und den Studien mhm. und so weiter. Auf der anderen Seite bist du aber auch durchaus auch ein spiritueller Mensch.
Ja.
Ja, und du kriegst diese beiden Seiten ja ganz gut verbunden und das zeigt sich in dem Buch eben auch. Also du hast diese alten Verbindungen mit der Erdung genauso drin wie irgendwelche Studien, die das wiederum bestätigen, mhm. was ja. du da so fühlst. Dann hast du die Übungen drin, dann hast du wahnsinnig viele Beispielgeschichten von anderen Menschen drin. Das heißt, mit dem Buch alleine habe ich ja schon mal einen riesigen Fundus mhm. von Sachen, die ich so treiben mhm. kann. Gut, jetzt wollen wir nicht zu viel verraten.
Aber ich sage dir noch eins. Ich glaube, dass das, was ich da jetzt in dem Buch habe, das ist im Prinzip auch altes Wissen. Also das ist nichts, was jetzt völlig neu erfunden ist. Und ich stelle das immer wieder fest, als wir in Peru waren mhm. und den Schamanen, den du ja Günther genannt hast, aber der mhm. natürlich nicht Günther heißt,
sondern
Don Basilio, die verstehen sich ja als Erdenhüter mhm. und als Mittler und tatsächlich auch als Herzvermittler.
Also du bist also Schamanin.
Nee, ich würde nicht sagen, dass ich Schamanin bin, aber ich habe spätestens da bei Don Basilio wieder ein bisschen mehr verstanden und ich würde mir wünschen, dass das Buch halt nicht nur als ein weiteres Coaching-Buch verstanden wird, sondern mhm. dass es wirklich anregt. Ich habe ja mit den Huni-Kuin, mhm. einem indigenen Stamm aus Brasilien mit zwei Frauen, auch über ihren Naturbegriff gesprochen. Mhm. Und das Verrückte ist ja, die haben mich ein bisschen komisch angeguckt, weil so Natur, das ist ja schon wieder eine Trennung. Mhm. Ja, also deswegen, für sie Mensch ist alles beseelt genau. Und sie leben da mittendrin als ein Teil. Mhm. Und ich finde solche Bilder und Ideen, die ja teilweise auch über Jahrtausende schon weitergegeben mhm. sind, das ist ja jetzt nicht keine neue Erfindung mhm. oder so, sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir hier in Europa doch ganz schön unsere Wurzeln verloren haben.
So, und jetzt ganz zum Schluss frage ich dich als Ehemann, was wir ja gar nicht so berechnet haben, das war ja eher Zufall, dass wir beide quasi in einer Woche jeder mit einem eigenen Buch auf den Markt kommen. Mhm. Natürlich mit völlig unterschiedlichen Sachen. Ich mit meinem Krimi, der mein geschätzter Co-Autor Michael Meistert war ja vor 2 Wochen hier mhm. und da hast du ja mit Paul darüber geredet, wie es mhm. so ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich bin ganz gut dabei weggekommen, ich hätte es mir schon mal vorgestellt. Was macht das mit, oder was hast du Wir haben da noch gar nicht drüber geredet, mhm. deswegen stammel ich gerade so vor mich hin.
Ja.
Das ist ja schon eine besondere Situation, ne?
Ja.
Weil du schreibst deutlich weniger Bücher als ich und du kennst das ja eher so, der Alte hat wieder ein Buch geschrieben. Mhm. Also entweder ist er gestresst, weil er gerade schreibt oder er ist gestresst, weil er gerade auf Lesereise mhm. oder Promotour oder sonst wie was ist. Jetzt machen wir das auch noch zeitgleich.
Mhm. Ja.
Wie war das für dich?
Ich habe damit jetzt erstmal kein Problem. Ich kenne es ja schon.
Ja, ich kenne,
wie du bist, wenn du Buch schreibst.
Ja, ein Quell der Geduld.
Ich war dir sehr, sehr dankbar, weil du hast das ja quasi nochmal gegengelesen, bevor ich dann die finale Version mhm. hatte und hast da ja auch deinen Senf zugegeben oder mir gesagt, wo du noch ein bisschen dies oder jenes machen würdest. Also ich wünsche uns beiden, dass unsere Bücher gelesen werden. Ich mhm. glaube, das bringt es ganz gut auf einen Nenner und alles, was da vielleicht mal Stress war oder auch Verspannung oder so, ich glaube, das gehört einfach auch dazu irgendwie.
Also ich fand ehrlich gesagt es ganz angenehm, dass wir parallel unsere Bücher gemacht ja. haben, weil das gegenseitige Verständnis so ein bisschen hebt. Mhm. Weißt du, wenn du sagst, ich muss jetzt hier aber noch in den Podcast so und so mein Buch vorstellen, dann verstehe ich das, weil ich das am nächsten Tag auch muss. Mhm. Und ich freue mich auch für dich. Und das finde ich so ein Wachstum, was wir beide hingekriegt haben, dass wir so aus der Konfrontation oder aus diesem Wettbewerb, es gibt ja so Powerpaare, ne? Wenn beide Juristen sind oder beide sind Medizinerinnen oder beide sind Journalisten oder Start-Upper oder so, dann gibt es so einen Wettbewerb.
Ja.
Wer hat mehr Erfolg, wer ist, keine Ahnung, verdient mehr Geld oder so Zeug. Und ich hatte bei uns das Gefühl, es war eher kooperativ über weite Strecken. Mhm. Ne, weil ich weiß ungefähr, in welchem Stadium du bist, du weißt ungefähr, in welchem Stadium ich bin. Das Verständnis war ausgeprägter. Mhm. Und ich freue mich oder ich würde mich total freuen, wenn das Ding ein Riesenerfolg wird. Mhm. Ich würde, also vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, scheiße, ich will lieber, dass ich den Erfolg habe.
Es gibt ja noch ein Geheimnis. Ich habe ja tatsächlich das erste Buch in unserer Beziehung geschrieben.
Mhm. Ja, du bist sowieso völlig unterschätzt.
Nein, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ich würde gerne noch eine Seite gerne hier aus meinem Buch lesen.
Ja, das ist das Finale, das wollte ich gerade sagen.
Genau.
Aber ganz kurz, wir verlosen natürlich ein Buch, das ist im Kailash Verlag erschienen, kostet immerhin 24 Euro, bibliophile Angaben in den Shownotes.
Ja.
Was müssen die Menschen, welche Frage dürfen sie, müssen sie, sollten sie beantworten, damit sie in die Verlosung kommen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt,
Okay, du sagst.
Du weißt es schon?
Nein, ich hab auch eine Idee.
Entschuldigung, dass ich dir dazwischen. Ja, dann sag mal deine Idee.
Schreibt uns eine Tierbegegnung, die ihr im Wald hattet.
Genau. Schön.
Gut.
Finde ich viel besser als meins, deswegen werde ich das jetzt nicht erzählen. Finde ich gut.
Und zwar möglichst eine glaubwürdige, ja? Also, dass euch da jetzt ein Elefant begegnet ist.
Kann auch mit einer Ameise sein oder mit...
Gerade die Ameisentierbegegnungen sind... Oder ein Ameisenbär. Weißt du noch, Elise früher mit Charlie? Egal.
Ja,
also,
genau.
Suse liest zum Finale. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Ich habe ja schon eine ganze Menge über das Buch gewusst, aber ich erfahre immer noch was Neues. Vielleicht sollte ich es mal lesen.
Wie wir Antworten finden. Kreative Menschen wissen um die Kraft, wie dieser Zwischenwelt innewohnt. Wir entkrampfen, gönnen uns Abstand vom Denken und werden innerlich weit und offen für jegliche Impulse. An Kraftorten in der Natur gelingt dieses Loslassen besonders gut. Gleichzeitig können wir im Spiegel der Natur Antworten auf wichtige Lebensfragen finden. Eine Klientin entdeckte an einem Kraftort eine Arbeitsameise und fing spontan an zu weinen. Sie assoziierte mit der Ameise Pflichterfüllung und funktionieren müssen. Zwei Aspekte, die sie in ihrem Leben unbewusst quälten. Ich bat sie, noch einmal genauer hinzuschauen. Wir entdeckten eine Ameisenstraße, die zu einem großen Hügel führte. Wir beobachteten die geschäftigen Sechsbeiner, wie sie Teile von Blättern und tote Insekten zum Hügel transportierten. Ich erzählte meiner Klientin, wie nützlich Ameisen für den Wald sind. Sie räumen nicht nur den Wald auf, sie schichten auch die oberen Lagen des Bodens um, verbreiten Pflanzensamen und regulieren die Bestände anderer Insekten. Meine Klientin verstand, dass sich Situationen aus verschiedenen Perspektiven wahrnehmen und bewerten lassen. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen, ich möchte die Natur keineswegs disnifizieren. Mir geht es darum, Naturphänomene als Anregungen dafür zu verstehen, die Sicht auf die Welt zu öffnen. So wie es meine Klientin tat, deren Traurigkeit in Faszination umschlug. Mit der neuen Sicht auf die Ameise veränderte sich auch ihr Blick auf sie selbst. Sie erkannte, dass sie eine Wahl hat, wie sie ihren Alltag erlebt. Fühlt sie sich als getriebenes Objekt, das ständig Sachen für andere erledigt, oder sieht sie sich als eigenverantwortliches Subjekt, das aus freien Stücken nützlich ist? Kleine Ameise, große Erkenntnis.
Ja, und das ist das Faszinierende. Die Ameise hat gar keine Botschaft. Also die will uns auch gar nichts mitteilen oder so, sondern wir blicken darauf und interpretieren das irgendwie.
Ja, aber das ist genau das, was Menschen eben machen. Ne? Wir brauchen das Gegenüber. Du hast wieder als die Spiegel. Resonanz von Herrn Rosa als Spiegel, um Dinge zu verstehen.
Mhm. So, und damit wir uns besser verstehen, machen wir jetzt Schluss. Ja.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ja. Podcast von Funke.